Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
Ja, das ist erst einmal der Wahnsinn, dass Menschen, die Verfassungsfeinde sind, von Steuergeld bezahlt werden. Die AfD, das ist kein Einzelfall, sondern das hat bei denen ein System.
Für uns ist die klare Botschaft, Sprache muss klar und verständlich sein.
Eine Bezahlkarte für Asylbewerber halte ich für sinnvoll und auch geboten. Denn hierdurch wird das Geld des Steuerzahlers für das verwandt, für was es gedacht ist, nämlich für den Lebensunterhalt.
Da war was los diese Woche. Auch im Bayerischen Landtag hat die AfD-Fraktion Mitarbeiter mit rechtsextremistischem Hintergrund. Das Kabinett verbietet Gendern in Schulen, Unis und Behörden in Bayern nun definitiv. Und in 4 bayerischen Pilotregionen ist die Bezahlkarte für Asylbewerber ausgegeben worden. Und damit herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Landespolitik. Heute mit Anita Fünfinger. Eigentlich hatte die bayerische Staatsregierung am Dienstag zur Pressekonferenz nach der üblichen Kabinettssitzung eingeladen mit der Überschrift Gesundheitsthemen. Gesundheitsministerin Judith Gerlach war dann auch mit dabei, aber was sie zu Prävention und anderen Dingen zu sagen hatte, rückte recht schnell in den Hintergrund, weil nämlich Staatskanzleichef Florian Herrmann fast wie nebenbei noch erwähnte, dass sich in Bayern ab 1. April was ändert.
Für uns ist die klare Botschaft, Sprache muss klar und verständlich sein.
Genderverbot in der Schriftsprache in Unis, Schulen und Behörden. Vor allem die CSU hat sich schon lange gewehrt gegen, wie sie sagt, ideologische Vorgaben. Die könne der Staat nicht machen und schon gar nicht in der Sprache. Florian Herrmann drückt das so aus.
Es soll kein ideologiegetriebenes Sprachoktroi jenseits der anerkannten Regeln der deutschen Rechtschreibung geben. Insbesondere soll es keine Nachteile für diejenigen geben, die sich an die Regeln der deutschen Rechtschreibung, an die Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung halten.
Aber selbst wenn der Rat für deutsche Rechtschreibung seine Meinung und vor allem seine Empfehlungen mal ändert, soll es in Bayern dennoch beim Genderverbot bleiben. Das hat das Kabinett nämlich auch beschlossen. Gendern oder nicht, das ist ein Thema, bei dem nun wirklich jeder eine Meinung hat. Und ach, ist mir egal, sagen dabei die wenigsten. Es scheint nur ein klares Ja oder ein klares Nein zu geben. Entsprechend sind dann auch die Reaktionen auf diesen Beschluss ausgefallen, wie Antje Dörfner zusammenfasst.
Die Bundesschülerkonferenz kritisiert das Genderverbot an Schulen scharf. In Bayern würden Schüler jetzt bevormundet, heißt es in einer Stellungnahme. Die Schülervertreter fordern, dass aus Kindern und Jugendlichen freigestellt wird, ob sie gendern oder nicht. Ein Sprecher des Kultusministeriums teilte dem Bayerischen Rundfunk mit, im Unterricht bleibe es bei den bisherigen Regelungen. Es gelte das amtliche Regelwerk, das vom Rat für deutsche Rechtschreibung herausgegeben wird. Lehrkräfte müssen nach diesen Regeln ihre Unterrichtsmaterialien gestalten. In Veröffentlichungen der Schule sei Gendern nicht zulässig. Für Schülerarbeiten gilt, wird gegendert, wird das zwar markiert, spielt aber für die Bewertung keine Rolle. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV begrüßt, dass Schüler, die gendern, nicht um ihre Noten fürchten müssen. Beim Landesstudierendenrat sorgt das Genderverbot eher für Erstaunen. Sprecher Thorsten Utz sagte bei BR24, er gehe davon aus, dass sich an den Hochschulen nichts ändern wird, da es für den Alltag nicht relevant sei.
In der vergangenen Woche haben Reporterinnen und Reporter des BR aufgedeckt, dass im Bundestag mehr als 100 Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten oder der Fraktion mit Verbindungen zu rechtsextremistischen Organisationen arbeiten. Unsere Kollegen bei BR Recherche und in der Landespolitik haben sich in diesem Zusammenhang natürlich auch die AfD im Bayerischen Landtag angeschaut. Das Ergebnis war für so manchen nicht überraschend. Denn auch im Bayerischen Landtag arbeiten Menschen für die AfD mit rechtsextremistischen Verbindungen. Sami Kamis berichtet.
Mitte Januar in einer Disco in Greding. Mehrere Personen rufen: Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Am Rande des AfD-Parteitags feiert die Gruppe, aus der die Rufe kommen. Der Staatsschutz ermittelt in der Sache. Brisant ist, in der Disco dabei waren 2 AfD-Landtagsabgeordnete, mehrere Aktivisten der identitären Bewegung und, wie BR-Recherchen zeigen, auch Mitarbeiter der AfD im Bayerischen Landtag. Dort beschäftigen AfD-Abgeordnete und Fraktion mehr Mitarbeiter mit Verbindungen zu Organisationen aus dem rechtsextremistischen Spektrum als bisher bekannt. darunter ein Vordenker der sogenannten Neuen Rechten, Aktivisten der Identitären Bewegung und der Jungen Alternative sowie radikale Burschenschafter. Ein Abgeordneter, der selbst Burschenschafter ist und als Rechtsaußen der Partei gilt, ist Benjamin Nolte aus Weilheim. Nach BR-Erkenntnissen arbeiten für ihn zwei Burschenschafter der rechtsextremen Danubia München. Nolte schreibt dem BR, zu einzelnen Mitarbeitern könne er aus Datenschutzgründen keine Auskünfte erteilen und
ich kann Ihnen jedoch mitteilen, dass mir durchaus bekannt ist, dass sich einige meiner Mitarbeiter in patriotischen Vorfeldorganisationen, darunter auch Burschenschaften, für unsere Heimat und unsere Demokratie einsetzen und dass ich dieses Engagement ausdrücklich begrüße.
Ein Interview lehnte Benjamin Nolte ab. Auch die AfD-Fraktion verweist auf den Datenschutz. Sie schreibt zudem:
Abschließend möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass Einstufungen von Verfassungsschutzämtern lediglich Werturteile der jeweiligen Behörde darstellen, an die sich grundsätzlich keine Rechtsfolgen anknüpfen.
Dass Abgeordnete der Partei radikale Mitarbeiter beschäftigen, fiel auch der Landtagsverwaltung auf. Sie identifizierte 4 Personen, sieht bei ihnen Hinweise auf verfassungsfeindliche Aktivitäten.
In dieser Legislaturperiode haben einfach fleißige Mitarbeitende bei uns im Haus recherchiert und haben festgestellt, da könnte eine Frage aufkommen. Und deshalb haben wir auch die Abgeordneten befragt,
sagt Ilse Aigner, CSU, Präsidentin des Bayerischen Landtags. Die AfD-Leute hätten an ihren Mitarbeitern festgehalten, so Aigner. Zeitgleich wurde das Präsidium tätig. Den 4 Mitarbeitern der AfD strich das Landtagsamt zwischenzeitlich die Gelder, wohl ohne ausreichende Rechtsgrundlage.
Ja, es wurden erstmal nicht ausbezahlt, weil wir klären wollten, ob wir das auf rechtlich sicherer Basis auch machen können. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eben nicht möglich ist, ohne Änderung des Abgeordnetengesetzes.
Und was passiert jetzt?
Jetzt wird es ausgezahlt.
Die Landtagspräsidentin will nun ein Rechtsgutachten in Auftrag geben. Es soll klären, wie das Abgeordnetengesetz geändert werden kann. Verfassungsfeinde, meint Aigner, sollen nicht von Steuergeldern bezahlt werden. Für den Verwaltungsrechtler Kyrill Schwarz von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg der richtige Weg.
Ich würde sagen, in der Vergangenheit bestand immer ein Konsens aller demokratischen Parteien, dass Mitarbeiter der demokratischen Parteien nicht ihre Arbeitskraft dafür einsetzen, den Bestand des Parlaments in irgendeiner Weise zu untergraben oder zu gefährden. Und diese Gefahr besteht natürlich bei der Beschäftigung von Verfassungsfeinden schon.
Noch ist unklar, ob und bis wann das Abgeordnetengesetz geändert wird.
Über das Abgeordnetengesetz ist auch schon gesprochen worden diese Woche. Da ging es aber erstmal um das Ordnungsgeld, das kommen soll, wenn Leute wiederholt die Würde des Hauses verletzen im Landtag oder die Demokratie verächtlich machen. Es wird wohl nicht der einzige Punkt im Abgeordnetengesetz sein, der geändert wird, nach dieser Recherche zu Mitarbeitern mit rechtsextremistischem Hintergrund im Bayerischen Landtag. In 4 bayerischen Pilotkommunen ist die Bezahlkarte gestartet. Asylbewerber bekommen in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Traunstein, Günzburg und in Straubing kein Bargeld mehr, sondern eine Karte, mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das Thema ist in Politik und Gesellschaft hoch umstritten. Die Staatsregierung aber zieht an einem Strang. Florian Streibel, Fraktionschef der Freien Wähler, war schon lange dafür.
Eine Bezahlkarte für Asylbewerber halte ich für sinnvoll und auch geboten. Denn hierdurch wird das Geld des Steuerzahlers für das verwandt, für was es gedacht ist, nämlich für den Lebensunterhalt der Asylbewerber. Und es werden keine weiteren Pull-Faktoren bzw. Anreize der Zuwanderung gesetzt.
Pull-Faktoren, Anreize zur Zuwanderung, die sollen damit eingedämmt werden. Auch Innenminister Joachim Herrmann von der CSU ist überzeugt, das hilft. Den Asylbewerbern und nicht mehr den Schleppern.
Es kann jeder dann nach Belieben einkaufen im Rahmen des zur verfügenden Geldbetrages. Aber es wird eben geregelt, dass damit er kein Drogen beispielsweise kaufen kann und dass dieses Geld auch nicht an Schlepper- oder Schleuserbanden in Afrika überwiesen werden kann. All solcher Missbrauch soll ausgeschlossen werden.
Noch sind es Pilotlandkreise, aber später müssen das alle Kommunen umsetzen. Sie sind ja für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber überwiegend zuständig. Ob die Bezahlkarte hilfreich ist, darüber hat Sandra Ries mit dem Landrat von Roth, Ben Schwarz, gesprochen. Er ist bei der SPD.
Ministerpräsident Söder will bei der Bezahlkarte ja nicht auf eine bundesweite Lösung warten. Gehen Sie da jetzt gerne oder widerwillig mit?
Ja, eigentlich gehen wir hier im Landkreis Rost gerne mit dieser Idee mit, die Bezahlkarte so schnell wie möglich umzusetzen, weil wir uns dadurch erhoffen, unsere vor allem personellen Ressourcen bei der Asylbewerberleistung, also das heißt die Auszahlung der Leistungen, zu schonen und auch schneller den Asylbewerbern, den Menschen die Leistungen zu gewähren.
Können Sie uns das genauer beschreiben, was dann einfacher laufen würde mit der Bezahlkarte?
Ich bin überzeugt, dass durch die Bezahlkarte einfach der Auszahlungsvorgang erleichtert wird, vor allem wenn die monatlichen Auszahlungen dann zukünftig auch rein überweisungsbezogen, Sie müssen sich die Karte ja als eine Art Guthabenkonto vorstellen, erfolgen können und damit der Publikumsverkehr deutlich verringert werden kann und somit auch der personelle Aufwand, der hier nötig ist.
Also die Chance zum Bürokratieabbau. Kritiker halten die Bezahlkarte für Asylbewerber ja aber auch für entwürdigend und nicht für integrationsfördernd. Was sagen Sie dazu?
Es ist natürlich so, wenn man auf den hauptsächlich bargeldlosen Zahlungsverkehr den Menschen beschränkt, dass das eine leichte Einschränkung mit ist. Aber nehmen Sie den normalen Kunden in einem Geschäft. Wir gehen immer mehr in die digitalen Bezahlungsformen und Mastercard als System ist durchaus verbreitet und nicht einschränkend. Und es ist ja auch eine Bargeldabhebung möglich in einem gewissen Umfang. Und das halte ich in dem Bereich für gerecht. Dass es möglich ist, das so einzuschränken. Ja.
Jetzt kann man auf der Bezahlkarte aber ja auch die Postleitzahl konkret einspeichern. Schränkt man da nicht doch den Radius für Asylbewerber, in dem sie sich bewegen können, ein?
Faktisch wird ja nicht der Bewegungsradius eingeschränkt, sondern nur der Radius, in dem Sie diese Karte benutzen können. Sie können die Bargeldanteile natürlich außerhalb mit einsetzen. Und der Zeitraum, in dem diese Karte nötig sein wird, ist ja spätestens dann vorbei, wenn zum Beispiel Arbeit gefunden wird und man ein normales Konto anlegen kann, da ja dann völlig freie Überweisungen möglich sind. Und so wie ich das System der Karte verstanden habe, ist es ja auch möglich, einzelne Bereiche nachträglich noch freischalten zu lassen. Also das heißt, es wird sich auch im Betrieb der Karte sicherlich noch ergeben, dass man da Anpassungen vornehmen kann. Aber man muss es jetzt einfach mal ausprobieren und pragmatisch sein.
Die Gewalt an Schulen in Bayern nimmt zu. Das ist eine Erkenntnis aus der Kriminalitätsstatistik für Bayern 2023. Und nicht nur das. Innenminister Joachim Herrmann hat auch einen Anstieg der Kriminalität begangen von Ausländern ausgemacht. Ein Reizthema, mit dem sich also in dieser Woche der Innenausschuss des Landtags beschäftigt hat. Und Peter Queton hat zugehört.
Die Zahl der Straftaten sei 2023 gestiegen, um fast 4% im Vergleich zum Vorjahr, sagte Landespolizeipräsident Michael Schwald, der im Ausschuss Innenminister Herrmann vertrat. Dennoch stehe Bayern gut da, vor allem im bundesdeutschen Vergleich, wenn die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner berechnet werde.
Da haben wir eine Häufigkeitszahl, die bei 4.361 liegt. Das ist eine ganz hervorragende Häufigkeitszahl. Soweit die Bundesländer ihre Zahlen bis dato bekannt gegeben haben, kenne ich kein einziges Bundesland, das bereinigt eine 4 vorne dran hat. Da geht's im 5000er-Bereich los, das sind aber noch die Guten.
Im Vorfeld der Sitzung hatte Herrmanns Hinweis auf die gestiegene Zahl an tatverdächtigen Zuwanderern für Unmut bei der Opposition gesorgt. Immerhin geht es um ein Plus von 20%. Grünen-Innenexperte Florian Siegmann verlangte von Herrmann, genauer hinzuschauen.
Der größte Anteil der Vermögens- und Fälschungsdelikte ist Fahren ohne gültigen Fahrschein. Das macht 3.700 von den Fällen aus. Und dann haben wir die Ladendiebstähle und die beiden Fälle haben ja was gemeinsam. Das sind vor allem erstmal Armutsdelikte.
Siegmann forderte die Staatsregierung auf, mitzuhelfen, die Arbeitsverbote für Zuwanderer abzuschaffen. CSU und Freie Wähler räumten zwar ein, dass es erklärende Umstände gebe, nannten die Steigerung dennoch alarmierend. Und die AfD sieht sich in ihren Warnungen bestätigt. Ihr Innenpolitiker Richard Graupner.
Wir haben ja in diesem Jahr einen neuen Allzeithöchststand. Das heißt, wir haben bei 16% Bevölkerungsanteil Nichtdeutscher ungefähr 40% Anteil an den Straftaten, an den Tatverdächtigen. Bei der Gewaltkriminalität beträgt es fast 50%.
Für Christiane Feichtmeier von der SPD ist es deshalb wichtig, die Wohnsituation insbesondere der Zuwanderer zu verbessern.
Gerade junge Männer in beengten Wohnraumsituationen sind da ja die Täter in diesen Gemeinschaftsunterkünften. Gibt es denn da von Seiten des Innenministeriums mal Überlegungen, ob man vielleicht von diesen Gemeinschaftsunterkünften wegkommt?
Sorgen macht den Parlamentariern auch die Zunahme der Gewaltdelikte an Schulen. Hier ist die Zahl um fast ein Viertel gestiegen. Für den früheren Polizisten Wolfgang Hauber von den Freien Wählern gibt die Statistik allein aber zu wenig her.
Die bayerische Kriminalstatistik ist da zu grob gestrickt. Man muss da viel feingliedriger machen, um festzustellen, an welchen Schulen. Sind es Brennpunktschulen in den Großstädten oder ist das Land genauso betroffen?
Alfred Grob von der CSU plädiert dafür, sich jeden Fall einzeln und genau anzuschauen. Wie dann gegengesteuert werden kann, da sollen sich die zuständigen Ministerien untereinander absprechen.
Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP will Kinder und Jugendliche besser auf Krisensituationen vorbereiten. Sie sollen nicht nur üben, wo sie raus müssen und wie sie sich verhalten müssen, wenn es brennt. Das machen die Schulen ja regelmäßig. Nach dem Willen der FDP-Politikerin soll es an den Schulen auch Zivilschutzübungen geben. Sprich, eine Vorbereitung darauf, wie man sich im Krieg verhält. Solche Überlegungen kamen in Bayern nicht ganz so gut an. Eva Eichmann fasst die Reaktionen zusammen.
Es ist ein klares Urteil, das Markus Söder spricht. Die Vorschläge der Bundesbildungsministerin, an den Schulen Zivilschutzübungen abzuhalten, findet der bayerische Ministerpräsident, Zitat, absurd und skurril. Wichtig dagegen, sagt Söder, auf die Bedeutung internationaler Krisen eingehen und Jugendoffiziere der Bundeswehr an die Schulen holen. Derzeit arbeitet die CSU-Fraktion an einem Plan für ein bayerisches Bundeswehrgesetz. Darin könnten derartige Besuche geregelt werden. Kritik an den Vorschlägen von Stark-Watzinger kommt aus vielen Richtungen. Die Landtagsgrünen finden, Feuerwehralarm zu üben, das reicht. Stattdessen müssten die Kinder zukunftsfit gemacht werden. Durch Teamfähigkeit, Kreativität und kritisches Denken. Der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands Schwägerl sieht den, Zitat, üblichen Reflex. Es gäbe ein gesellschaftliches Problem, die Schulen sollen's richten. Statt Kinder und Jugendliche sollten doch lieber Erwachsene entsprechendes Verhalten lernen. In den Schulen würden sowieso aktuelle Entwicklungen besprochen. Kinder unter den Tisch kriechen zu lassen, wie das in japanischen Erdbebengebieten der Fall sei, für Schwägerl ein großer Schritt zu weit. Zustimmung vom Realschullehrerverband. Schüler sensibilisieren für Krisensituationen, ja. Eigene Lehrinhalte schaffen? Nein.
Der Bayern-SPD gehen nicht nur von Wahl zu Wahl Stimmen verloren, dadurch fehlt auch das Geld. Ein Sparplan muss her bei den Sozialdemokraten und der ist bitter für die stolze Sozialdemokratie. Fast alle Geschäftsstellen der Parteiverwaltung in der Fläche sollen schließen. Nicht wenige befürchten jetzt eine Spirale nach unten. Weniger Stimmen, weniger Geld, weniger Präsenz vor Ort führt zu noch weniger Stimmen und wieder weniger Geld aus der Parteienfinanzierung. Arne Wilsdorf über den Strudel, in dem sich die bayerische SPD befindet.
Die einstige SPD-Hochburg Hof in Oberfranken wurde bereits bei der Landtagswahl arg gebeutelt. Nach den bayernweit nur 8,4% stellt die Stadt keinen eigenen Landtagsabgeordneten mehr und jetzt könnte wegen Sparzwang auch noch die SPD-Geschäftsstelle im Gründerzeithaus mit der roten Backsteinfassade wegfallen. Der Vorsitzende des SPD-Ortsverbands Hofstadt, Patrick Leitl, wird emotional.
Das Gebäude gehört der SPD, das wurde mit Arbeitergroschen aufgebaut, das gibt es seit über 100 Jahren, es hat quasi die Nazi-Diktatur überstanden, das Gebäude. Und jetzt steht quasi ein großes Fragezeichen über die Zukunft unseres Hans-Högen-Hauses. Das ist natürlich schon ein symbolisch auch ein Schlag, der dann damit einhergehen würde.
Der Name des Hauses erinnert an die besseren Zeiten unter dem 1980 gestorbenen Hofer SPD-Oberbürgermeister und Landtagsabgeordneten Hans Högen. Dass auch in der Fläche gespart werden muss, das weiß auch Ortschef Leitl. Trotzdem schmerzt es, wenn von 31 Regionalgeschäftsstellen nur noch 7, also je eine pro Regierungsbezirk, übrig bleiben sollen. Das ist der umstrittenste Sparvorschlag, den SPD-Schatzmeister Florian Ritter in seinem Positionspapier macht, denn betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, stattdessen frei werdende Stellen nicht mehr besetzt werden.
Wir werden weniger Personal in der Fläche haben, das heißt, einige Geschäftsstellen werden von Haus aus dann eh nicht mehr besetzt. Das ist natürlich naheliegend, die dann auch zu schließen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich schon versuchen, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Und da sparen wir dann lieber am Beton als am Personal.
Ob es in Wolfratshausen oder in Hof in 5 Jahren noch SPD-Regionalgeschäftsstellen gibt, das wird in der Bayern-SPD gerade heiß diskutiert. Eng begleitet vom starken Personalrat. Denn der Einsparbedarf im Jahresetat ist mit rund 15% bis 2028 hoch. Das heißt, ab dann muss die Bayern-SPD mit rund 5 Millionen Euro auskommen, statt wie bisher mit rund 6. Der Grund: schlechte Wahlergebnisse bringen weniger Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung und schrumpfende Mitgliedszahlen weniger Beiträge. Um das Jahr 2000 gab es in Bayern noch rund 94.000 Genossen, aktuell sind es noch 49.000. Der renommierte Parteienforscher Professor Uwe Jun gibt zu bedenken:
Wenn man an Personal einspart, ist man halt weniger wieder präsent in der Fläche. Und dann ist noch mehr Last auf den Bundestags-, Landtagsabgeordneten oder denjenigen, die in Städten und Gemeinden noch hauptamtlich Politik machen können. Und das ist eben dann aber schwieriger, diese noch zu rekrutieren, wenn man in der Fläche immer weniger präsent ist. Sie können also sagen, es entwickelt sich dann für eine Partei so eine Art Teufelskreis und die Schwierigkeiten werden in der Regel nicht geringer, sondern größer.
SPD-Schatzmeister Florian Ritter versucht im Spardruck und in weniger Regionalgeschäftsstellen auch Chancen zu sehen, etwa für mehr Digitalisierung und Spezialisierung bei Wahlkampfunterstützung, Parteiarbeit und Mitgliederverwaltung.
Tatsache ist, das hat mit dem Rückzug aus der Fläche überhaupt nichts zu tun, weil das sind die Verwaltungseinheiten der Partei, das sind Verwaltungsgeschäftsstellen, da wird weder Politik gemacht, noch geht von denen eine großartige Außenwirkung aus.
Diese hänge vor allem an den möglichst aktiven SPD-Kommunalpolitikern vor Ort, so Ritter. Und nur in Ausnahmefällen seien die Regionalgeschäftsstellen zentral gelegene, gut sichtbare Treffpunkte des örtlichen Parteilebens. In Hof würde das Hans-Högen-Haus aber auch den Ehrenamtlichen sehr fehlen, betont der 38-jährige Stadtvorsitzende Leitl und zeigt beim Sparprozess auch Richtung Parteizentrale.
Wir haben aber auch als Landespartei zwei Landesgeschäftsstellen in Regensburg und München. Die darf man nicht außen vor lassen. Also wenn, dann gleiches Unrecht für alle. Am besten kann man die Einnahmesituation einfach verbessern, indem man Wahlen gewinnt. Und da müssen wir wieder hinkommen.
Bis dahin muss die Bayern-SPD aber erst einmal sparen. Der parteiinterne Prozess ist in vollem Gang. Bei der Parteivorstandssitzung Ende April sollen erste Beschlüsse fallen.
Das war die Woche der Landespolitik, heute mit Anita Fünfinger. Einen schönen Sonntag noch.